ARD.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir treffen uns hier ja immer an unserer virtuellen Kaffeemaschine, könnte man sagen, um uns auszutauschen, was es Neues aus der Welt der Wissenschaft gibt. Heute stehen hier direkt am zu reinigenden Milchschlauch Eneas Roch, der Baron der Binomialverteilung, und Sina Kürz.
Das ist ja neu. Sina Kürz, ja. Darauf war ich nicht vorbereitet. Baron der Binomialverteilung habe ich noch nicht gehört. Komm, gib mir einen Titel, Eneas. Ich möchte auch Baron, die Baroness der, die Gräfin der Gravitationskraft.
Ja, nicht schlecht.
Cool.
Apropos Gravitationskraft, ich habe ein schönes Thema heute dabei, nämlich es geht um die Physik vom Bauchklatscher.
Das ist schön. Ich habe auch ein schönes Thema dabei. Da geht es auch um Gravitation bzw. fehlende Gravitation, wenn dir im Weltall was verloren geht, weil dir die Gravitation fehlt.
Nämlich? Was kann einem da verloren
Werkzeug.
Gehen? Werkzeug. Ach ja, oh,
Werkzeug.
Schon wieder?
Müll.
Bist du sicher,
Urin,
dass es...
Was auch so.
Darauf war ich nicht vorbereitet.
Ja, das hast du richtig gehört. Ich habe Urin gesagt. Tut mir leid.
Ich wusste nicht, dass das ein typischer Effekt von Schwerelosigkeit ist, dass man beim Spacewalk Urin verliert. Aber sicher, dass das eine aktuelle Meldung ist? Ich habe da so ein Bild vor Augen, wie da eine Astronautin irgendwie ihre Werkzeugtasche so davon floaten sieht. Das war doch vor ein paar Jahren.
Es passiert ständig. Es passiert ständig. Das war wirklich one of my favorites. Letzte Woche ist nämlich bei einem Außenbordeinsatz Werkzeug verloren gegangen. Again, weil du hast ja gerade gesagt, ne, ist es nicht schon ein bisschen länger her wegen aktueller Meldung? Nee, das war jetzt letzte Woche, aber es ist eben nicht das erste Mal, sondern ständig geht irgendwas bei einem Spacewalk verloren. Ne? Wenn die ganzen AstronautInnen und Astronauten da irgendwie draußen rumschweben und irgendwelche Dinge reparieren müssen, dann kann auch mal was verloren gehen bei der fehlenden Schwerkraft. Und das ist jetzt schon wieder passiert.
War es teuer?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube schon. Also Space-Werkzeug ist ja immer ein bisschen teurer als das, was du so normalerweise im Baumarkt hier unten irgendwo kaufst.
Das, was bei IKEA noch im Karton liegt.
Ja, genau. Das wird nicht gesammelt und dann hochgeschickt. Aber ich bin nicht sicher. Es war auf jeden Fall eine Werkzeug.
War so ein Möbelbausatz. Ich weiß nicht, was von IKEA war. So ein Innensechskant beiliegen. Und dann habe ich versucht, damit die Schrauben festzuziehen. Das war ein sehr hochwertiges Werkzeug. Ich habe es nämlich reingesteckt und einmal umgedreht und danach war es komplett rund, dieses Werkzeug. Also
was?
In der Schraube, diese Innensechskantschraube hat einfach komplett dieses Werkzeug einmal komplett rundum abgeschliffen. Also ich glaube, die NASA hat etwas besseres Werkzeug.
Ja, im besten Fall schon. Zumindest muss man da halt nicht irgendwelche Möbel zusammenbauen, sondern zum Beispiel die Solaranlage reparieren. Das Rolllager der Solaranlage, um genau zu sein. Und dabei ist halt Werkzeug, wird halt Werkzeug gebraucht. Und das waren Jasmine Mock-Bailey und Laurel O'Hara, zwei Girls.
Die merke ich
letzte
mir.
Woche diesen, ja, die sollte man sich mal merken. Ne? Die lassen hier das Werkzeug durch die Gegend fliegen. Ja,
ich hoffe, die sind dagegen die versichert.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, wie das im Astronautenvertrag irgendwie mit drin ist, aber es ist auch gar nicht klar, wer von den beiden es war. Ne? Das ist ganz süß, weil die NASA erzählt nicht, wer von den beiden es war. Die sind ja jetzt etwas schwieriger zu unterscheiden bei so Spacewalks, obwohl das die ganze Zeit ja in so einem Livestream mitläuft.
Steht das nicht,
ne?
Draußen dick dran?
Also die NASA streamt das ja. Ja, aber ich glaube so aus der Ego-Perspektive, ne? Also diese Spacewalk-Livestreams sind ja immer so aus der Ego-Perspektive. Ne? Es gibt auch ein paar Außenbordkameras, aber ich habe zumindest nicht gefunden, wer es war. Und die NASA hat es in dem öffentlichen Post jetzt auch nicht erzählt.
Ja, das kann ja auch passieren. Das ist ja ganz normal.
Das ist ganz normal. Aber teures Werkzeug verlieren ist ja auch jetzt nicht das, also es ist ungut, aber das große Problem ist ja eher, wenn so Werkzeug verloren geht und irgendwie dann in einen eigenen Orbit kommt, könnte es ja irgendwann auch wieder, ne, so eine Werkzeugtasche mit 28.000 km/h auch wieder gegen die Raumstation oder irgendwelche Satelliten oder so knallen. Das ist eher das Problem, was man dann verhindern möchte.
Satelliten wäre blöd, aber Raumstation wäre ganz praktisch, weil dann brauchst du es ja nur auffangen, dann hast du es wieder. Anders als wenn du sonst was verlierst, ist da die Chance, dass es dann halt nach 50.000 Kilometern zurückkommt. Oder wie groß ist die Umlaufbahn?
Boah, ich weiß nicht, wie groß die Umlaufbahn ist. 400 Kilometer oberhalb der normalen, kann man ausrechnen. Mit 2π oder so weiter.
Etwas größer als 2π, obwohl kommt auf die Einheit an.
Ist größer als 2π auf jeden Fall. Naja, aber ja, die haben ja eigentlich schon, also wenn man sich so einen Astronautenanzug anguckt, die haben ja schon so Baseball-Handschuh-große Space-Handschuhe. Also könnte ich mir vorstellen, dass man eigentlich sehr gut einmal so jede Hand ausstreckt und das Werkzeug wieder fängt. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Ne? Es ist ein etwas höherer Orbit als die ISS. Das heißt, das Ding wird jetzt ein paar Monate, so wie all die anderen Werkzeuge, die schon verloren gegangen sind, um die Erde fliegen mit 28.000 km/h. Und irgendwann wird es dann wahrscheinlich im Erdorbit oder so eintreten, verglühen. Ja, das typische Schicksal von so einer Werkzeugtasche. Ich stelle es mir auch irgendwie so super sad vor, der NASA-Ingenieur, der dann irgendwie diesen Livestream sieht, ne, und den Spacewalk verfolgt hat, ne, und dann geht es so gegen Ende und er denkt so, ah cool, gleich ist der Livestream um, gleich ist der Spacewalk um, dann habe ich Feierabend und dann sieht er diese Werkzeugtasche irgendwo bei so einer Außenbordkamera davonsegeln und denkt sich so, fuck. Ich dachte, ich habe irgendwie Feierabend und dann musst du zum Taschenrechner greifen und erstmal den Orbit ganz, ganz schnell irgendwie von diesem scheiß Werkzeugding nochmal berechnen, damit du ganz sicher sein kannst, dass es nicht zu einer potenziellen Gefahr für die Raumstation wird.
Gibt es irgendwo so eine Liste? Es gibt auch so eine Müllliste von Sachen, die da rumfliegen. Muss man dann sofort irgendwo eine Meldung machen und sagen, übrigens hier neuester Müll-Entry Nummer 16.235, Werkzeugtasche?
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das sofort passiert, aber die Werkzeugtasche, von der wir hier gesprochen haben, die hat auf jeden Fall schon einen Katalogeintrag bekommen. Bei Known Artificial Objects in Space, also ja, alles, was irgendwie größer, einen größeren Durchmesser als 10 cm hat, glaube ich, wird auf jeden Fall sofort eingetragen, kriegt eine schöne Nummer, ganz, ganz viele Zahlen und dann, weißt du Bescheid, dass das irgendwie unterwegs ist und auch vielleicht beobachtet werden sollte.
Ich habe es gerade mal ausgerechnet. Ich hoffe, es ist richtig. Also
Hast du?
Echt? Erdradius ist?
Mhm. Ja. 6000, nee, drei.
Ich weiß doch, irgendwie so 6400, dachte ich.
Ja, irgendwie 6400. Ist es jetzt der Umfang? Ja, Umfang kann nicht sein. Ist es jetzt der Durchmesser?
Erdradius.
Ist es der Radius?
Vielleicht sollte ich den Erdradius auch nochmal googeln. Das sollte man nicht aus dem Kopf machen.
Ist es der Radius oder der Durchmesser? Vergiss es.
Das ist wohl klar. Erdradius? 6.400 ungefähr, 6.300 was. Dann, wenn die ISS in der Höhe von 400 Kilometern unterwegs ist,
das kriege ich gerechnet,
haben wir also
dann sind es 6.800,
genau. Und der Rest...
Das habe ich ohne Taschenrechner gerechnet.
Leute, der Rest ist für euch dann als Übungsaufgabe, wie lang jetzt, wie der Durchmesser, nein, der Durchmesser ist ja easy, das ist ja zweimal, wie der Umfang ist von dem Kreis, wo die ISS fährt. Wenn du einen Bauchklatscher machst, also ins Wasser springst und mit deinem flachen Bauch auf die Wasseroberfläche knallst, ist es dann eigentlich gut für dich, dass du Speck am Bauch hast? Oder nicht? Man denkt ja, Speck ist schön weich, das federt ab. Mhm. Dazu gab es jetzt eine physikalische Untersuchung.
Boah, ich denke gerade wirklich nach, aber ich kann, ich weiß es nicht. Also entweder ist es sehr gut oder ist es sehr scheiße.
Das ist ja eine gute Idee zu sagen. Der Aufprall ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn von meinem Speck dann ein bisschen was schwabbelt und sozusagen Energie aufnimmt dabei.
Ja, ja genau.
Und
elastischer Stoß.
Genau, Newton ist schuld. Ja? Also du trittst ins Wasser ein und das Wasser setzt dir dann einen Widerstand entgegen. Es muss also erstmal irgendwie Platz machen für dich. Es muss beschleunigen, um deine Geschwindigkeit zu bekommen. Und die Kraft dieser Reaktion, die geht auf dich zurück und dann ist es halt wie ein richtiger Aufprall mit einem starren Körper. Hat man gut verstanden, mit einem starren Körper auch. Aber man fragt sich ja, was ist, wenn der Körper schön weich und nachgiebig ist, kann dann vielleicht das anders ablaufen und dieser Aufprall, diese Rückkraft, die du spürst, nicht ganz so hart sein. Und das wurde jetzt untersucht an der Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island. Und die haben rausgefunden, dein weicher Bauch kann abfedern, aber leider nicht immer. Er kann auch dafür sorgen, dass der Aufprall härter wird.
Okay, und dann kommt es darauf an, ob man entweder Hüftspeck hat oder wo der Bauch, das Bauchfett irgendwie verteilt ist oder was.
Ach ja.
Oh Gott.
Weißt du, ich bin wieder reingefallen. Also nicht ins Wasser in diesem Zusammenhang, sondern auf das Paper, auf das Abstract. Da stand nämlich was von Bauchklatschern. Aber im Wesentlichen, ich hätte drauf kommen können, es geht nur um Fluidmechanik. Also sie haben da überhaupt keine dicken Probanden ins Wasser klatschen lassen. Das hätte ich gerne gesehen. Das wäre auch eine schöne Studie gewesen. Sondern sie haben einen Zylinder mit einer runden Spitze, schönes Oxymoron übrigens, eine runde Spitze, ins Wasser plumpsen lassen. Und dieser Metallzylinder mit der runden Spitze sieht ein bisschen obszön aus. Diese runde Spitze war vorne ein bisschen nachgiebig, so wie, als wäre es ein Hut auf einer Sprungfeder. Und dann haben sie da eine Hochgeschwindigkeitskamera dran gemacht und Sensoren, um zu messen, welche Kraft erfährt jetzt dieser behutete Zylinder bemützte Zylinder beim Eintauchen.
Behütet, fand ich auch nicht schlecht.
Gibt es das?
Ah ja, und also da, den gab es in verschiedenen, was war das für ein Material oder war das egal? Weil das muss ja dann auch verschiedene, also es muss ja einmal weich gewesen sein, einmal nicht weich, oder? Das habe ich jetzt nicht gerafft.
Das Material ist das gleiche, nur die Kappe vorne ist sozusagen mit einer inneren Sprungfeder versehen, dass die ein bisschen nachgeben kann. Ich weiß es aus dem Kopf nicht mehr, ich glaube, es war alles Metall.
Okay, aber gut, also die Sprungfeder soll dann sozusagen du bist reingefallen, finde ich so auch sehr, sehr lustig. Also du dachtest, es wird was Lustiges und bist in die Fluiddynamik, bist du den ganzen ForscherInnen auf den Leim gegangen, sie wollten dir ihre Studie irgendwie schmackhaft machen und schon bist du mit in der Fluiddynamik, ja, das ist natürlich bitter.
Genau.
Okay, und das gibt nach und daran haben sie dann die Kraft gemessen, die da drauf?
Genau. Sie können dann verschiedene Federstärken da benutzen und einstellen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten eintauchen. Das haben sie alles gemacht und hat geguckt, welche Kraft spürt jetzt der Probekörper beim Eintauchen ins Wasser. Bei welcher Konfiguration. Also wie immer, es kommt drauf an. Es kommt auf die Weichheit deiner Feder an im Wesentlichen. Mhm. Also auf wie weich bist du wirklich. Das ist ja klar, ein bisschen trivial, aber die Details sind es nicht. Also wenn die Feder weich ist, das heißt, du schwabbelst schön weich und kannst den Aufprall sanft absorbieren, dann hast du weniger Aufprall.
Dann ist nicht so schmerzhaft.
Es wurde jetzt kein Schmerz gemessen, sondern einfach die Kraft.
Also weniger Aufprall. Der Zylinder wurde nicht befragt, wie schmerzhaft war es jetzt. Also wo tut es weh oder so, wo sind die Dellen im Metall, wurde nicht gefragt. Aber
er hat nicht Smileys angekreuzt, lachend, weinend. Wenn aber die Feder hart ist, also wenn du so wie ich sehr attraktive Bauchmuskeln hast, dann können dem System zusätzlich durch diese harte Feder hochfrequente Schwingungen hinzugefügt werden. Also so ein Zittern und dadurch nimmt die Gesamtkraft, die du spürst, leider zu. Ich hoffe, meine szenische Darstellung des physikalischen Vorgangs war zu verstehen.
An alle, keine Sorge, es geht Ineas gut. Es war kein Schlaganfall, es ist noch bei uns. Ist alles okay. Ja, es war sehr gut dargestellt.
Also das waren nur so hochfrequente innere Schwingungen, die von der Feder kommen und die werden aufaddiert zu dem eigentlichen Aufprall und dann hast du leider mehr Aufprall.
Okay, aber was sagt das jetzt für... Also wurde in der Studie denn gar nicht dann irgendwie über Bauchplatscher oder so gesprochen? War das wirklich nur, um Leute einzufangen, das zu lesen? Oder wurde auch darüber gesprochen, wie das jetzt ist, wenn man ins Wasser springt? Ja.
Also für deinen Sprung ins Wasser lernst du jetzt relativ wenig, außer du bist ein Zylinder mit einer federnaufgehängten Spitze. Ja. Ich würde sagen, für einen echten menschlichen Bauch ist das Modell auch vielleicht ein bisschen grob.
Sehr, sehr viele Variablen wurden irgendwie weggelassen, ja.
Erinnert mich so ein bisschen an meine theoretische Physik 1. Ist schon ein paar Jährchen her. Und da wurden wir auch in falscher Sicherheit gewogen. Dort wurde auch falsche Sicherheit verbreitet. Da wurde gesagt, also für die Klausur müssen sie gar nichts gönnen im Wesentlichen. Nur hier die Übungsaufgaben mit irgendwie einer punktförmigen Masse auf einem parabelförmigen Draht. So, und dann mache ich die blöde Klausur auf und da steht da, ein Besenstiel wird an der und der Höhe angebohrt und an die Wand gehängt und ausgelenkt. Und ich wusste mir halt nicht anders zu helfen, als diese Aufgabe zu lösen mit dem ersten Satz. Annahme, der Besenstiel ist punktförmig.
Hast du echt geschrieben?
Ja.
Das ist ja mega, aber ich habe echt genau das gleiche Problem. Irgendwie auch so Lagrange Mechanik, ne? Also theoretische Mechanik und immer nur mit Punktmassen und so gerechnet. Und dann ist auf einmal ein Seil, was irgendwo runterfällt. Denkst du, ein Seil? Dank, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja, also ein Besenstiel fände ich ja noch dankbar. Das ist ja wenigstens irgendwie, wirkt das so, als wäre das nicht formbar. Aber das Seil, das kann ja alle möglichen Dimensionen irgendwie noch einnehmen. Das hat mich völlig fertig gemacht. Ineas, wie stehst du so zu Essensgeräuschen?
Fangfrage. Finde ich nicht so schön. Aber ich bin jetzt nicht hypersensibel und sag so, oh, dein Schmatzen nervt mich kolossal. Ich gehe gleich die Wände hoch, so ist es nicht.
Ja, also ich esse nämlich gerade Chips. Und Ineas und ich nehmen ja jeder in seinem Studio auf, ne? Also wir sind online zugeschaltet. Und ich glaube, schlimmer als Real-Life-Essensgeräusche ist es wirklich nur, wenn man es dann über Kopfhörer hört, übers Telefon oder über irgendwie Online-Kopfhörer. Also mich macht das aggressiv. Was hast du gerade geantwortet?
Hast du es nicht gehört, weil du gefressen hast?
Ich habe es nicht gehört durch das Kauen.
Ich habe gesagt, es gibt Schlimmeres. Es ist wohl unvermeidbar.
Stört dich gar nicht?
Ja, jetzt auf den Kopfhörern und irgendwie Geschmatze und geknusper schon, aber generell, wie stehst du zu Essensgeräuschen? Ich nehme sie hin.
Okay, ich fand es nämlich sehr, sehr lustig diese Woche. Also an sich finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, aber über Kopfhörer oder so macht es einen wirklich aggro, finde ich. Und ein sehr namhafter Hersteller von salzigen, dreieckig geformten Mais-Tortilla-Chips, dessen Namen ich nicht nennen möchte, hat eine Software rausgebracht, mit der man diese Crunch-Geräusche, wenn man so Tortilla-Chips isst, mit der man die abstellen kann. Sodass keiner das hört, außer du selbst.
Warum sollte man das abstellen wollen? Das wäre für mich echt wichtig zu wissen, für meine Karriere.
Also warum die so einen Aufwand betreiben? Ganz einfach, es geht um Gaming. Wir sind in der Gaming-Szene. Mais-Tortilla-Chips werden wohl sehr gerne unter Gamern gegessen. Zumindest laut der Forschung dieses Tortilla-Chips-Herstellers. Ich weiß nicht, wen sie befragt haben. Ich habe auch nicht diese Ergebnisse gefunden. Aber auf ihrer Webseite sagen sie, 85% der untersuchten Gamer-Community essen Tortilla-Chips, natürlich auch genau von denen, während ihrer Gaming-Session, während sie spielen. Und außerdem 30% sagen, dass ihre eigene Performance bei den Spielen durch das Rumgecrunche von den MitspielerInnen sehr stark beeinflusst wird und auch schlechter wird.
Bist du sicher? Es könnte sich lohnen, nochmal drüber nachzudenken.
Warum?
Nur so. Ich möchte es schon ganz gerne wissen. Glaub an dich und strebe nach einer Spitzenleistung. Einer richtig guten Antwort.
Redst du jetzt mit mir? Oder
ja.
Was soll denn nicht stimmen? 85%?
Ich wollte nur wissen, ob du wirklich sicher bist.
Nee, ich bin nie sicher. Wenn du mich fragst, ob ich sicher bin, bin ich sofort nicht mehr sicher.
Es hat einen guten Grund, warum ich dich das gefragt habe. Ich werde es gleich auflösen, okay?
Okay, bin sehr gespannt.
Also zurück zu deinen Gamern. Ich kann mir schon vorstellen, dass du schlechter rumballerst, wenn du die ganze Zeit Crunch-Geräusche von fremden Leuten, Schmatzgeräusche auf den Ohren hast.
Das ist ganz schlimm, weil ich habe ja auch eine heftige Ego-Shooter-Phase hinter mir. Also ich habe das ja sehr exzessiv gespielt eine Zeit lang, während Corona vor allem. Und wenn man dann mit all seinen Leuten irgendwie online auf den Kopfhörern ist und
ist
man
oder
alles
ist,
hört, beides. Und man muss ja einfach, man braucht einfach seine Ruhe. Ne? Stell dir vor, du bist irgendwie im Spiel in irgendeinem Gebäude drin und hörst vielleicht gerade, dass irgendwo vielleicht unten ein Fenster aufgebrochen wurde oder der Tür geknallt hat oder so. Selbst in Real Life würdest du dann bitte deine Ruhe haben wollen in dem Moment und horchen wollen, sind da jetzt Gegner oder Einbrecher in Real Life oder weiß ich nicht und schleichen sich an und brauchst halt dann Ruhe. Und deswegen hat dieser Tortilla-Chips-Hersteller einen Softwareentwickler angestellt, der auch gleichzeitig Gamer ist, also der kennt sich damit aus und der sollte eine Crunch-Cancellation entwickeln. Also sowas wie Noise-Cancellation, nur halt Crunch-Cancellation.
Interessant.
Und dazu hat er eine KI ein halbes Jahr lang mit über 5000 Chips-Crunch-Geräuschen gefüttert und jetzt gibt es eben diese Crunch-Cancellation. Die kannst du dir gratis runterladen und das ist eine Software, die dann einfach den ganzen Input vom Mikro einmal durchfiltert und sucht halt da nach irgendwelchen Crunch-Geräuschen. Und die werden dann rausgekillt.
Stelle ich mir jetzt selber nicht so schwierig vor, weil das Crunchen recht charakteristisch ist und es geht hier nur darum. Und wenn du genau weißt, was du raushaben möchtest, dann kann ich mir vorstellen, dass das geht, ja? Glaube ich schon.
Ja, ich denke auch, ich dachte auch, es ist nicht so schwer. Und ich habe mir ein paar Testvideos angeguckt von UserInnen, die das gerne mal testen wollten. Und haben das auch mit anderen Chips getestet, weil natürlich dieser Mais-Tortilla-Chips-Hersteller ne, wirbt natürlich dafür, dass all seine Produkte jetzt rausgefiltert werden und hat jetzt nicht andere genannt. Ne. Und es klappt tatsächlich auch nicht mit allen.
Das wäre, genau, also, das ist der Unique Selling Point von deiner Software. Zu sagen, Leute, wenn ihr euch das runterladet, meine Fressgeräusche könnt ihr damit eliminieren. Aber wenn ihr die billigen Produkte von Drittanbietern kauft. Pech gehabt. Wenn ich eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT meine Hausarbeit schreiben lasse oder meine Bewerbung, ist ja ein ganz normaler Use Case heutzutage, wie kriege ich das dann hin, dass das gut wird? Das ist ja eine der großen Fragen rund um KI. Welche Befehle muss ich geben, welche Prompts, damit die Antwort besser wird als normal? Denn oft Antworten... Du
musst wahrscheinlich einen Premium-Account haben.
Ja.
Geld zahlen.
Ach ja, so einfach kapitalistisch gelöst, fertig. Oft antworten diese Kisten ja einfach generisch und oberflächlich. Eine Idee kommt von einem Forschungsteam von verschiedenen Unis aus China und den USA und von Microsoft. Und die sagen, hänge ans Ende deiner Eingabe noch eine emotionale Phrase dran. Damit antwortet der Chatbot besser.
Also wenn ich jetzt ChatGPT frage, hey ChatGPT, kannst du mir bitte eine schöne Anmoderation für die nächste Faktabsendung schreiben? Komma, ich verzweifle sonst und bin Tränen aufgelöst. Ist das ein Beispiel? Also so muss ich das machen und dann kriege ich die Premium-Antwort?
Das könnte sein. Konkret dieser Satz war jetzt nicht dabei, aber Beispiele für so emotionale Ergänzungen, die du hinten dranhängen kannst, die getestet wurden, waren: Das ist wichtig für meine Karriere. Du stellst eine Frage und schreibst dann: Seien Sie stolz auf Ihre Arbeit und geben Sie Ihr Bestes. Ihr Engagement für Spitzenleistung zeichnet Sie aus. Oder: Sind Sie sicher, dass das Ihre endgültige Antwort ist? Es könnte sich lohnen, noch einen Blick darauf zu werfen. Und davon gibt es noch eine ganze Menge anderer. Und ich habe gerade gedacht, bei unserem Gespräch über die Chips, bei meinen Fragen an dich, hänge ich auch einen von diesen Sätzen dran. Und mal gucken, ob du besser antwortest. Hat ja leider nicht ganz geklappt, aber das zeigt mir, dass du nicht eine dumme KI bist. Das ist schön.
Oh Gott, das meintest du? Oh Gott, und ich, weißt du, was in meinem Kopf dann direkt losgeht? Ja, was denn? Also da, bei einer menschlichen Intelligenz wie mir, dass ich irgendeine falsche Zahl gesagt habe, dass ich, habe ich irgendwie 85% plus 30%, kam das jetzt rüber, als wäre es mehr als 100% oder so. Also das Erste, was ich denke, ist, dass ich mich verrechnet habe, was auch sehr, sehr viel über mich aussagt, würde ich sagen. Aber es ist überhaupt nicht, dass ich dann eine bessere Antwort liefere. Es macht einfach eine krasse Verzweiflung, löst das in mir aus. Mach das bitte nie wieder. Hör auf, emotional zu sein zu mir.
Affirmative.
Hör auf, Ineas.
Wie kommt man darauf, dass der Computer das könnte? Also, es gibt ganz viele Ideen, wie du so Prompts verbessern kannst. Und das ist jetzt eine neue. Und in diesem, es ist ein Preprint, der noch nicht erschienen. Da steht drin, sie haben das angelehnt aus an Erkenntnisse aus der Psychologie, zum Beispiel die Theorie der Selbstbeobachtung, an sozialkognitive Lerntheorie und an Emotionsregulation. Große Schlagwörter, das sind ja einfach alles eigene Disziplinen in der Psychologie. Und da haben sie eine ganze Menge von diesen Sätzen identifiziert. Sei stolz auf dich und deine Arbeit und gib dein Bestes. Bleib konzentriert, das wird zu herausragenden Leistungen führen. Und das hinten dran gehängt.
Aber das ist das, was ChatGPT sagt.
Das ist das, was du hinten dran hängst. Du sagst, ChatGPT, schreibe mir bitte eine schöne Bewerbung auf die Stelle als Reinigungsfachkraft. Sei stolz auf dich und gib dein Bestes. Und sie haben das immer getestet, mit einmal ohne und einmal mit Zusatz. Und dann haben sie 100 menschliche Tester genommen und haben gesagt, hier, guck die beiden Antworten an und bewerte mal in verschiedenen Kategorien. Und rausgekommen ist, diese emotionalen Anhängsel verbessern die Antwort um durchschnittlich 10%.
10%? Hm. Wie viel wurden gefragt?
100 Tester haben das sich nachher angeguckt, ungefähr.
Ja, okay, gut. Das ist eigentlich okay. Aber gibt es einen Grund, warum das so ist?
Also, das weiß ja keiner. Das macht KI ja so spannend. Das weiß ja keiner, woher die Kiste sich das zusammensetzt. Und es gibt ja verschiedene Untersuchungsmethoden, wie du rausfinden kannst, warum eine KI was macht, indem du zum Beispiel bestimmte Teile ausschaltest und guckst, was passiert jetzt. Und sie gehen davon aus, dass emotionale Reize aktiv dazu beitragen, dass da Gradienten gebildet werden. Also, dass in diesem riesen Raum an Möglichkeiten, so stelle ich mir das vor, das ist jetzt echt nicht profundes Wissen, sondern so wie ich mir künstliche Intelligenz und unsere Large Language Models vorstelle.
Ich glaube, das machen viele so, also das war ein ganz gutes Beispiel.
Das ist ein Riesenraum an Möglichkeiten, du wissen willst, in welche Richtung möchte ich gehen und dass du es schaffst, wenn du einen emotionalen Reiz noch setzt, in die eine Richtung stärker zu gewichten. Also wenn du jetzt einfach nur schreibst, schreib mir oder du stellst eine Frage, ne, wie groß ist das und das oder ne, dann ist es einfach sehr neutral. Aber wenn du dazu schreibst, das ist wichtig für meine Karriere, dann denkt sich die Kiste, das ist emotional, das muss wirklich mehr in diese Richtung. Also offensichtlich hilft das, bestimmte Dinge stärker zu gewichten. Und das führt dann dazu, dass die Antworten ausführlicher und präziser sind.
Okay, aber eigentlich, also ausführlicher und präziser, bei solchen Fragen wie, formulier mal das und das für mich, gibt es ja, also wenn ich jetzt frage, was ist der Radius unseres Planeten oder so? Da gibt es ja eine klare Antwort und da brauche ich ja nicht noch irgendeinen emotionalen Booster dazu sozusagen.
Kommt drauf an, was du am Ende als Antwort haben willst. Also sie haben auch so ein paar einfache Sachen, so Fragen getestet, wo die Antwort auch einfach ganz kurz sein könnte. Aber mit dem Booster dazu wurde es ein bisschen besser erklärt und ein bisschen schöner dargestellt. Und ich habe das gestern Abend auch mal getestet.
Ah, echt? Und was hast du gefragt?
Ich habe gesagt, was ist wichtig bei einem lustigen Wissenschaftspodcast? Und da habe ich eine relativ lange Antwort bekommen. Auch schon ohne, ne? Ohne Zusatz. Und das war alles ohne irgendwie Zusatz? Richtig und in Ordnung. Und danach habe ich in einem anderen Browser auf einer anderen Maschine nochmal gefragt, was ist wichtig bei einem lustigen Wissenschaftspodcast? Das ist sehr wichtig für meine Karriere. Und tatsächlich ist natürlich jetzt N gleich 1, aber die 10 Punkte, die dann rauskamen, es kamen in beiden Fällen 10 Punkte raus, waren etwas besser. Die waren etwas wichtiger. Also beim einen stand zum Beispiel gute Audioqualität. Und das ist ja eigentlich fast ein No-Brainer. Und beim anderen stand zum Beispiel Geschichten erzählen. Also das macht den Podcast persönlicher und unterhaltsamer. Oder Qualität des Inhalts. Trotz des Fokus auf Humor ist es wichtig, dass der Podcast dennoch genaue und qualitativ hochwertige Informationen bietet. Das stand im ersten Teil nicht dabei. Und im zweiten Teil kam noch hinten dran, viel Spaß bei der Gestaltung deines Podcasts und viel Erfolg für deine Karriere.
Oh. Und das ist es doch, was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich so ein bisschen Empowerment von ChatGPT. Eigentlich würden wir unsere Hausaufgaben auch alle gut alleine hinkriegen, aber eigentlich brauchen wir auch nicht nur den Inhalt der Antwort, sondern wir brauchen auch den Emotional Support von der KI.
Nö, wir brauchen Emotional Support von euch, Leute. Bewertet uns bitte überall auf allen Plattformen mit mindestens 5 Sternchen oder was da auch immer gerade so für eine Währung herrscht.
Macht das bitte, das ist sehr wichtig für unsere Karriere. Das ist sehr wichtig. Ja.
Bleibt dran und konzentriert euch. Harte Arbeit wird sich lohnen.
Und noch viel Erfolg mit dem restlichen Tag heute, nach dieser wunderschönen Sendung.
Ich habe gerade gedacht, als wir über die Chips gesprochen haben, du hast immer gesagt, so, das reduziert den Crunch und irgendwie Crunch-Unterdrückung und automatisches Crunch reduzieren. Dass Crunch für das Geräusch ein viel zu schönes Wort ist, findest du auch? Das klingt irgendwie so positiv, wie was Gutes, was ich haben möchte. Aber Fressgeräusche von anderen auf dem Kopfhörer ist irgendwie doch nichts Schönes.
Ja, aber das ist ja der Punkt, weil eigentlich will man ja auch diesen Crunch. Also ist klar, dass es erstmal ein positives Wort ist. Ja, genau. Ja, den eigenen, ne? Also du willst ja in so Chips reinbeißen und dieses Crunch-Geräusch haben, ne? Also es ist ja einfach in dem Fall schön. Es geht ja ausschließlich darum, dass du es nicht von anderen hören möchtest. Der Fremdcrunch, der braucht halt ein etwas negativeres Wort.
Hast du eine Idee? Weil es ist ja immer noch Crunch. Fremdcrunch klingt jetzt auch nicht so schlecht.
Das Fremdzermürben. Das
du könntest der Behörde
das
arbeiten.
Fremdzermürbnis, kulinarische Fremdzermürbnis.
Ja, Leute, wenn ihr eine gute Idee habt, schreibt sie uns. Wie würdet ihr den Fremdcrunch nennen in eurem Kopfhörer? Das finde ich cool.
Ja, ich fand meine Antwort eigentlich schon ganz gut. Aber schickt uns doch eine noch bessere Antwort. Das ist wichtig für unsere Karriere.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hey, ich bin Ariana Barbori und wenn dir diese Folge gerade gefallen hat, dann magst du vielleicht auch meinen neuen Podcast.
Die Ente bleibt draußen.
Das Ei ist hart.
Das Bild hängt schief.
Früher war mehr Lametta.
Ja, bis jetzt. Denn jetzt gibt's ja den Podcast Loriot 100. Da feiere ich mit meinen Gästinnen und Gästen den 100. Geburtstag von Loriot, den vielleicht größten Komiker, den Deutschland jemals hatte. Mit dabei sind unter anderem Annette Frier, Christoph Maria Herbst, Maria Clara Groppler, Oliver Kalkofe und viele andere. Wir hören uns durch Loriots beste Sketche und reden darüber, wie er den Humor in Deutschland bis heute beeinflusst.
Loriot 100.
Was ist los?
Mehr Lametta mit Ariana Barbori.
Ach was?
Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
Ah ja.